liebe Freunde, hier ist wieder Matussek und das ist Mr. Fantasy von Stevie Winwood. Dass wir 1973 in Ziggy's Restaurant in Kabul hörten, auf dem Weg nach Indien, nachdem unser VW-Bus an der iranischen Grenze, damals hieß es noch Persien, den Geist aufgegeben hatte. Er hatte sich bei Temperaturen von minus 40 Grad durch die verschneite, menschenleere Osttürkei gekämpft, auf einer LKW-Spur, also mit einer anderen Spurbreite. Wir fuhren dauernd schräg. Ein Motorschaden schon da im Niemandsland hätte für uns leichtsinnige Idioten wahrscheinlich den Tod durch Erfrieren bedeutet. Weiter mit Mr. Fantasy. Aber keine Bange, Leute, heute keine Hippie-Veteranen-Story. Ich will euch einfach mal schildern, wie ich vom linken Kiffer zum rechten wurde. Nachdem ich ja in der letzten Stunde von Giorgia Meloni geschwärmt habe und eine Umwertung aller Werte versucht habe, ganz nach Nietzsche, nämlich die, dass heute rechts für das Gute steht und Vernunft und für Wiederaufbau und links nur für Zerstörung und Hass. Das war mal alles anders. Vor allem damals, 73, in Ziggy's Restaurant Kabul, wo es noch keine Taliban gab, sondern nach Wochen mit Reis nun Wiener Schnitzel und Kirschtorte und Haschisch der Sorte Schwarze Afghane, der den Appetit enorm anregte und wir damals nichts im Sinn hatten als Peace, Love and Happiness. Ich will mich in dieser Stunde mal von Traffic begleiten lassen, diesen Psychedelic Rockern und Jazzern rund um den blutjungen Chorknaben Stevie Winwood, mit seinen Improvisationen auf dem Keyboard und Drummer Jim Capaldi und Dave Mason, die also mit Flöten und Mellotron und Sitar ihren ganz eigenen Sound fabrizierten. Zur Sache, ich habe mal für Zeit Online aufgeschrieben, wie ich von links den für Zeitredakteure erschreckenden Weg nach rechts antrat. Kurz, warum ich so uncool geworden bin. Aber das war ein Prozess, der sich über Jahre erstreckte. Offenbar hatte ich damals recht überzeugend argumentiert. Die Reaktionen, waren gemischt, aber einige sehr positiv, so positiv, dass ich kurz darauf in der Printausgabe der Zeit wohl hingerichtet werden musste. Diesmal durch einen meiner ehemaligen Praktikanten, dem ich vertraute und in völliger Arglosigkeit begegnete. Er sagte, er wolle über meinen gerade erschienenen White Rabbit schreiben. Dabei kam er mit einem Jagdauftrag zu mir. Ich war damals in meinem Bericht um Vollständigkeit bemüht. Ja, und ich beginne jetzt mal mit der Stunde Null. Ich kam zu früh und ungeduldig bereits nach 7 Monaten auf die Welt, lag dann noch im Brutkasten herum, bis ich in eine Familie gekullert kam, die sehr katholisch war, mit 3 älteren Brüdern, die sich schon recht gut ohne mich eingelebt hatten, weshalb ich ständig und sehr lautstark die Routine störte, um auf mich aufmerksam zu machen. Mein Vater sagte mal schon ziemlich früh, aus mir würde entweder ein Verbrecher oder ein Heiliger werden. Ich habe vergessen, ihn zu fragen, ob beides geht, denn beide Karrieren interessierten mich. Schon immer. Ich begann als Heiliger. Im Jesuiteninternat ministrierte ich morgens um 6 in der Krypta. Als uns in der Quinta oder der Quarta mal Pasolinis Matthäus-Passion vorgeführt wurde, wollte ich für Christus sterben, als Missionar in Afrika, von Löwen gefressen. An 1968 bin ich unschuldig. Aber da die Krawallgeschichte bei diesem Datum mittlerweile zur Folklore gehört, der Tanz und der Lärm, will ich sie nicht aussparen. 1968 war ich 14 und wechselte vom Internat in die Welt hinaus. Ja, plötzlich segelte ich in diesen endlosen Hippiesommer hinein, wie ein junger Vogel, hinein in den schönen Irrsinn, ja, voll in der Pubertät. Alle Mädchen waren schön. Und sie trugen Mini- und Hotpants und mein Lebensgefühl war ozeanisch und alle umarmend. Ja, und sehr bald nicht mehr unschuldig, wofür ich noch heute unserem damaligen Au-pair-Mädchen dankbar bin. Und da ich keine Gelegenheit mehr hatte, mich bei ihr zu bedanken, denn von einem Tag auf den anderen stand da eine mir völlig unbekannte, sehr robuste und humorloser weiblicher Schrank bei uns in der Küche herum, tue ich es hiermit. Ja, mit Kindermädchen hatte ich schon sehr früh beeindruckende Erlebnisse. Das war die Petticoat-Zeit. Und ich kann mich erinnern, wie fasziniert ich schon als Kind von diesen schlanken Frauenbeinen war. 1968 also. Gemeinsam mit meinem Vater saß ich damals gebannt vor dem Fernseher und verfolgte, wie die Panzer des Stalinismus den Prager Frühling überrollten. Bloß weil die Jugend dort ebenso gerne wie ich die Beatles und die Beach Boys hören wollten. Mein Vater wusste alles über den Marxismus und über die russische Revolution und den Gauner Stalin. Und gemeinsam waren wir empört. Ich las damals Sartres Büchlein über Marxismus und Existenzialismus und ein Jahr später batikte ich meine Unterhemden, wie es alle taten. Ja, ich war also gar nicht so rebellisch, sondern war eingebettet in meine Alterskohorte. Ich trug Ketten aus dicken Holzperlen und eine Bongo-Trommel mit mir herum. Nach der Schule saßen wir aus dem kleinen Schlossplatz, warfen Aufputscher, die es rezeptfrei gab, und kifften und waren cool und links und Anti-Establishment wie alle. Aber ich hielt es damals mit Prinz Leons aus Büchners überdrehter romantischer Komödie. Ich wünschte, ich könnte mir selbst auf den Kopf schauen, Rausch und Gegenwelten. Ja, ganz wichtig hier, die moralische Konditionierung durch eine ganze Jugendkohorte, für die links das Gute verkörperte und rechts das Böse. In dieser Konditionierung wurde dann weitergemacht bis heute. Leute, es ist Zeit für ein Deprogramming. Mit 16 wurde ich dann logischerweise Mitglied der marxistisch-leninistischen Schülerorganisation, ein Anhängsel des KABML. Ich schrieb für das Rote Signal, unser Zentralorgan. Ich agitierte, ich führte Schulungen durch. Denn ich hatte Lohn, Preis, Profit und Lohnarbeit und Kapital aus dem Dietz-Verlag gelesen. Und mir war klar, dass das Unglück der Entfremdung, der Ausbeutung, der Kriege, all das seine Ursache im System des Kapitalismus hatte. Etwa um dieselbe Zeit mussten meine Eltern nach Hamburg ziehen. Der Direktor des ehrwürdigen Karls-Gymnasiums, Schiller, ging dorthin, bat mein Vater inständig, mich mitzunehmen. Mein Vater bat ihn umgekehrt ebenso inständig, mich zu behalten. Ich war völlig seiner Meinung. Wir hatten uns zu dem Zeitpunkt wenig zu sagen. Denn mein Vater war konservativ. Er war CDU-Bürgermeister in Stuttgart. Ich kam unter in einer maoistischen Lehrer-WG, transparente Malen und so. Vor allem morgens um 5 Uhr vor Schulbeginn am Werkstor von Bosch den zur Frühschicht erschienenen müden Malochern Flugblätter in die Hand zu drücken. Mit Parolen wie für ein fortschrittliches Betriebsverfassungsgesetz, die sie nach einem Blick auf die Köpfe von Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Zedong zusammenknüllten und irgendwo hinfeuerten. Ich war dann also nicht mehr Ministrant, sondern Marxist. Übrigens gab es auch hier eine Art Bibel wie im Christentum, auch hier eine Entfristung des Heils. Die Rettung wurde auf künftige Generationen verschoben und bis dahin gab es eine, im Christentum vergleichbare, unendliche Märtyrergeschichte. Die Situation im gemütlichen Schwabenland war allerdings weit entfernt davon, revolutionär zu sein. Die Klassengegensätze wollten sich einfach nicht zuspitzen. Es gab die von Ludwig Erhard und Nachfolger installierte konzertierte Aktion, die freundliche Art, den Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit zu entschärfen. Die soziale Marktwirtschaft hieß das. Weshalb ich mich mit meinen Freunden und den Galgenvögeln vom kleinen Schlossplatz dafür entschied, Klassenkampf und Revolution zu überspringen und gleich einzumünden in den Kommunismus, in die Utopie der befreiten Gesellschaft und, wie Marx schrieb, Zitat, heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe, ohne je Jäger, Fischer, Hirt oder Kritiker zu werden. Ja, wir hatten da eine sehr eigenwillige Interpretation. Das Jagen bezog sich für uns auf Streifzüge durch die Delikatessläden der Umgebung mit langen Mänteln und aufgeschnittenem Innenfutter. Genau das, was heutzutage zu beobachten ist mit den migrantischen Frauen, wenn sie ertappt werden. Und obwohl im Kommunismus das Geld abgeschafft ist und wir sowieso keines hatten, gelang es uns dann doch relativ regelmäßig, uns gut zu ernähren. Kurz, wir klauten wie die Raben. Ich bin nicht stolz darauf. Aber schließlich, auch große Verbrecher haben klein angefangen. Ach, und was das Kritisieren als kritischer Kritiker anging, wie Marx es für seine Utopie des Kommunismus voraussah, das war meistens nachts und sehr laut. Und auch ein Aufstand gegen die Diktatur der Partei, wenn wir Jefferson Airplanes White Rabbit oder Jim Morrison's The End auf unseren Anlagen auftreten bis zum Anschlag. Also viel Hippie-Kram. Viele von euch haben es ähnlich erlebt. Und deshalb spiele ich jetzt einfach mal den Hippie-Song der Traffic, Paper Sun. Da es hier auch um eine intellektuelle Entwicklung gehen soll, nun, die verlief bei mir sehr schrittweise und allmählich. Nach wie vor verstand ich mich als linker Aktivist. Lesen war das eherne Gebot schon im Elternhaus. Ich war neugierig. Ich wollte dem Betriebsgeheimnis der Welt auf die Spur kommen. Mein Vater pflegte, neue Bücher in Zeitungspapier einzuschlagen, um den Schutzumschlag zu schonen. Bücher waren heilig. Und er las vor. Manchmal, wie etwa in der hochkomischen Szene aus Thomas Manns Dr. Faustus, in der ein Stotterer Opus 111 von Beethoven erklären will, unter einem solchen Pusten, dass man kaum ein Wort verstand, was dann eine schöne Verdoppelung ergab. Also, ich las mein Leben lang, ich las auch linke Verfeinerungen, ich las das Monopolkapital von Baron und Sweezy, ich lernte Begriffe wie Surplusvernichtung, die bei Schumpeter als schöpferische Destruktion vorkommt. Ich wollte die Menschheit retten, auf alle Fälle, aber ich war in erster Linie ständig verliebt und träumte Heldenträume. Noch 1970 also bestand der Protest aus Lust und Pop. Ich flog über jedes Kuckucksnest, fühlte mich wohl und im Recht und allen bourgeoisen Regeln überlegen, wie meine antiautoritäre Bande, und es war eine Sache der Ehre, die Konzerte der Stones und der Who und Pink Floyd umsonst, also mit gefälschten Eintrittskarten zu erleben. Dennoch, ich agitierte unverdrossen, missionarisch wie mein Vater, eine Sache, die ich offenbar beibehalten habe. Leute, sagte ich, als wir mal wieder LSD geworfen hatten, die Sache ist so klar. Und dann begann ich zu erklären. Aber die anderen wollten nur erleben, wie sich das Licht in seidigen, farbigen Perlenschnüren auf sie zubewegte und Fleetwood Mac's Bad Trees so unendlich sanft in die Ohren tropfte und Larry Coryell mit seinen sanftjazzigen Gitarrenläufen. Ich war immer neugierig auf die andere Seite. Ich brannte darauf, sie kennenzulernen. Die Immanenz langweilte mich. Vielleicht war es ja möglich, schon vor dem Tod den Himmel zu erleben. Die schöne Marienfigur, übrigens, hatte ich von zu Hause mitgenommen. Sie hing neben dem bärtigen Marx. Alle hatten dieses Marx-Poster. In Peter Schneiders Lenz gibt es diese wunderschöne Anfangsszene, als Lenz sein Marx-Poster auf den Kopf hängt, um das Gehirn abtropfen zu lassen, wie er sagt. Über unsere Reise nach Indien erzählte ich bereits zu Beginn. In Teheran, der Schah war noch der Macht, gerieten wir in unserem VW-Bus, in dem wir schliefen, in einen schweigenden Marsch von Schiiten, die sich den Krücken geißelten. Wir wachten von dem Klatsch-Klatsch auf und lugten durch die Vorhänge nach draußen und beschlossen, ganz still zu sein. Wir standen mit unserem VW-Bus mitten in diesem Strom von blutigen Menschenleibern und Fanatikern. In Lahore, in Pakistan, kamen wir auf die sehr kapitalistische Idee, ein Kilogramm Haschisch für ganze $20 zu kaufen, um es in Goa, in Indien, für sagenhafte $400 zu verkaufen. Da die Sonne senkrecht stand, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, aber das schaltet einfach ab jetzt, da die Sonne senkrecht stand über dem asphaltierten Niemandsstreifen zwischen der pakistanischen und der indischen Grenzbarke, rund 500 Meter Fußweg, fing das Zeug, das ich zu Schuheinlagen zurechtgeschnitten hatte, anzumampfen und zu riechen, weshalb die Dame am indischen Zoll, blauer Sari, drittes Auge auf der Stirn, mich sofort rauswinkte. In Ketten wurde ich ins Central Jail of Amritsar verbracht, wo ich 2 Monate brummte. Ich hatte 2 Bücher dabei, Simmel, Es muss nicht immer Kaviar sein, und Marcuses, Der eindimensionale Mensch. Dazu hatte ich mir schnell noch einen Batzen aus der sichergestellten Schmuggelware in den Hosenbund gesteckt, und so hatten wir im Knast genug zu rauchen, und weil der Fraß unerträglich war, las ich den übrigen, also den Franzosen, Schweden, Italienern, einer aus San Francisco war mit dabei, in unserer Gemeinschaftszelle die Rezepte aus Simmels Buch vor. Anschließend zog ich, wie alle meine Freunde, nach Berlin, ich, um Literatur zu studieren. Der breiige Orchesterpop von Yes und die Songwriter-Harmlosigkeit von Billy Joel waren durch Glamrock abgelöst worden, und wenig später räumte der Punk Flower-Power-Idioten wie mich umstandslos ab. Nun waren Irokesenhaare, Pickel im Gesicht, Sighairs-Nadeln und verrotzte Lederjacken angesagt. Ich konnte nichts damit anfangen. Ach ja, und die Mädchen trugen Wickelröcke bis auf den Boden. Und alle lasen Sven de Merian, Der Tod des Märchenprinzen oder so ähnlich hieß das Buch. Also die erste große feministische Kampfansage. Ich hatte meine Punkphase bereits in unserer WG 1970 hinter mich gebracht, als ich die maoistischen Lehrer mit MC5s Kick Out the Jams vertrieben hatte. Jetzt wollte ich nur noch meine Ruhe, mein Studium so schnell wie möglich hinter mich bringen. Und ich nahm keine Notiz von David Bowie, der in Schöneberg in diesem Café gegenüber dem Notausgang saß, mit Leuten wie Salome oder Rainer Fetting, also in der neuen heftigen Malerei. Ich war links, aber heimatlos. Der deutsche Herbst war kalt und hart in Berlin. Ich war schwer depressiv, war auch in Behandlung, isoliert, völlig vereinsamt. Die RAF-Morde, die Herointoten. Ja, ich absolvierte an der FU den obligatorischen 2-semestrigen Marx-Kapitalkurs, aber daneben belegte ich bei den Literaturwissenschaftlern auch Adornos ästhetische Theorie und alles, was mich interessierte, wie Surrealisten und Winsor McCays Little Nemo-Abenteuer, und ging zu einem Kenner der schwarzen Romantik in einen Kurs, in dem wir Selbstgeschriebenes vorlasen. Hässliche Zeit, bleierne Zeit für mich, diese 70er Jahre. Ich war ein unverstandenes Genie und Dandy mit Locken, ich schrieb Gedichte und trug einen engen schwarzen Strickpulli mit weißem Schal. Leicht androgyn das Ganze, aber das war David Bowie schließlich auch. Für mich war Adorno Horkheimers Dialektik der Aufklärung eine Offenbarung. Sie bot mir nun die einleuchtendste Systemkritik in einer faszinierenden Mischung aus Marxismus und Mythologie, Anthropologie und Kulturkritik. In meinem Exemplar war fast jede Zeile unterstrichen. Selbstaufklärung der Aufklärung, verlangten die beiden Theoretiker. Das war nun das Gebot der Stunde. Die Aufklärung war misslungen. Klar war ich immer noch links, wie alle, nach außen. Aber wenn die Chaoten die Emmerich-Vorlesung über Kafka platzen ließen, um uns für den Befreiungskampf in Mosambik zu interessieren, in schlechtem Deutsch mit vielen Ausrufezeichen, jeder Satz ein Schuss ins Blaue, war ich nur noch wütend und angeödet. Eine völlig verblödete und geheimnislose Haltung zur Welt sprach sich da aus. Die Linke, die verrannte sich in stumpfen Dogmen und war intellektuell einfach unterfordernd. Ich dagegen liebte das Geheimnis, die Kunst, die Nachtseite. Ich kannte Ginsbergs Howl auswendig und las Burroughs Naked Lunch und die Quincy's Opiumesser und mochte The Dark Side of the Moon. Mir sagte der messianische Revolutionsbegriff Walter Benjamins zu, den er in den geschichtsphilosophischen Thesen niederlegte, der die Rettung der Toten mit einschließt. Ja, auch die nachdenkliche Tiefenwendung von Max Horkheimer am Ende seines Lebens, hin zu seinen jüdischen Wurzeln, weg vom Marxismus. Da entdeckte ich vertraute Schwingungen. Das alles ließ die platten Revolutionsidioten weit hinter sich. Ja, und das alles stopfte ich also den Zeitenlesern ins Maul, nicht zuletzt, um meinen intellektuellen Status zu betonen. Aber ich machte keinen Hehl daraus, dass ich mich damals Mitte der 70er Jahre restlos verlassen fühlte und ratlos. Und ungefähr wie Stevie Winwood mit seinem wunderschönen Song No Face, No Name and No Number. Hier ist er. I'm looking for a girl who has no face. She has no name. Oh. And so I see.
But I can't stop this feeling deep inside of me. Ruling my mind. I feel no sound. Don't know where.
Ich warf meinen letzten Trip 1974, als Nico von Velvet Underground, Eno und John Cale beim Metamusikfestival in der Berliner Nationalgalerie auftraten. Kein schöner Trip, nicht diese sanfte Lichtflut, die sich in Perlenschnüren auflöst. Berlin bot eine nie abreißende Kette von hochsubventionierten Festivals damals. Man saß auf Kissen auf dem Boden, Nico hatte eine Art Akkordeon-Blasebike dabei und sie sang die deutsche Nationalhymne, hinein in einen anschwellenden Chor aus Buhrufen. Das war damals die größte Provokation, die sich vorstellen ließ, die Nationalhymne. Es gehörte zum guten Ton, ja, zur Selbstverständlichkeit unter Intellektuellen, Deutschland zu hassen. Und amerikanische Avantgarde-Künstler fanden diesen merkwürdigen Selbsthass interessant und spielten damit. Ja, und es war ein ganz schlechter Start für einen LSD-Trip. Ich lief hinaus in die Nacht und fühlte mich wie ausgespuckt. Lief die zwei oder drei Kreuzberger Kneipen an, die in der Nähe lagen, auf der Suche nach Freunden, nach menschlichen Gesichtern, aber ich fand keine. Ich flipperte ein wenig, aber die Krokodile auf dem Flipperuntergrund bewegten sich und schnappten nach der Kugel. Ich stand in Flammen, lief wieder nach draußen und lief über den Mond, über eine verkarstete leere Einöde im Weltall. Einsamer habe ich mich nie gefühlt. Das war mein persönliches Ende von Flower Power. Die Blumen waren zertrampelt. Die One World und San Francisco und so weiter blühen Träume ausgeträumt. Ich trieb immer weiter zur Mauer hin, fröstelnd. Hinter dem Schlesischen Tor war eine Gegend mit verlassenen Fabrikhallen. Ich sah Gestalten um ein Feuer sitzen und ich setzte mich dazu. Es waren Penner, die hier wohnten und die sich Blumenkohl, den sie aus dem Abfallcontainer eines Gemüsemarktes organisiert hatten, in einem Kessel kochten. Verwitterte, rohe Gesichter, Männergesichter voller Dreck und Narben, mit Kinderaugen, manche stumpf, manche furchtsam. Und ich verspürte eine unglaubliche Zuneigung zu diesen verletzten, ausgepowerten, ausgemusterten Menschenresten, die so viel lebendiger waren als alles, was ich in dieser Nacht erlebt hatte, auf jeden Fall menschlicher, als die Kunstschickeria und die blasierten Nickelbrillen des Metamusikfestivals. Da war etwas sehr Katholisches. Der Blumenkohl, den wir da aufteilten, das war eine Art Kommunion. Und ich sah Christusgesichter. Nach der Zwischenprüfung, heute wird das Bachelor genannt, besuchte ich die Münchner Journalistenschule. München war im Vergleich zu Berlin ein Sanatorium voller zufriedener Menschen, ohne alle Aggressionen. Statt Drogen zu nehmen, soff man dort. Meine Funktion im Praktikum bei der Boulevardzeitung TZ bestand darin, morgens eine 2-Liter-Flasche grüner Feldliner auf den Tisch der Lokalredaktion zu stellen. Da ich immer übertreiben muss, soff ich weiter und weiter, zog zurück nach Berlin und soff mich nach einem Selbstmordversuch in die Irrenanstalt. Als ich dort aufwachte, war da mein Vater. Er besuchte mich. Es war kurz vor Ostern. Er war voller Liebe und ohne alle Vorwürfe. Und er weckte in mir erneut den Glauben meiner Kindheit, den Glauben an eine Auferstehung, auch an meine eigene. Es war, wie Bloch am Ende seines Prinzip Hoffnungs schreibt, ein Nachhausekommen. Eben diese Hoffnung, dass in der Welt etwas entsteht, Zitat, was in unser aller Kindheit scheint und worin noch keiner von uns war, Heimat. In den kommenden Jahrzehnten würde ich kein Glas, keine Drogen mehr anrühren. Ja, besonders für junge Gemüter ist das nur Gift. Mittlerweile, ich war 24, begann ich als Journalist zu arbeiten im Berliner Abend, der Boulevardzeitung des Tagesspiegel, eine Mittagszeitung für studentische Spätaufsteher, Bleisatz, unter dem hinreißenden, unvergesslichen Ressortleiter Claudio Isani, mit dem ich Antiquariate durchstöberte. Hier, Cortázar, musst du lesen. Ein Feuilletonist, der tanzte in seinen Literaturkritiken überbordend fröhlich und ja, irgendwie italienisch. Immer sehr elegant gekleidet. Vor allem morgens um 6 in der Gasse, der Bleisetzer, war er in Form, wenn es darum ging, Überschriften zu erfinden. Leider starb er früh, erfuhr ich später von seiner Frau, mit gerade 60, an Lungenkrebs. Er war heftiger Raucher. War ich noch links in jenen Tagen? Sicher nicht, wenn es um Kunst ging. Ich liebte das Theater von Peter Stein, nachdem er sich von seinen Agitprop-Unternehmungen zurückgezogen hatte. Peter Steins magische Inszenierung der Sommergäste spielten wir privat nach. Ich war blass, den Michael König hinreißend als zynischen Clown gab. Stets Verlass auf blass, heißt es da. Dann die großen Botho-Strauß-Komödien über die linke Vernissage-Gesellschaft und ihre Störenfriede. Die verkanteten Seelen quer zum Betrieb. Die Edith Kleber, Liebgard Schwarz, Jutta Lampe. Was für Wundererscheinungen in groß und klein, bekannte Gesichter, gemischte Gefühle oder Trilogie des Wiedersehens. Und als Nachläufer Caldeway Farce. Ja, Brutus Strauß, das wird immer vergessen, war ein großer Komödiendichter. Damals hörte ich die berühmte Rundfunkdebatte zwischen Gottfried Benn und Johannes R. Becher von 1930, die mir gültige Argumente lieferte für meine Abkehr von linken Illusionen. Becher forderte politische Tendenzdichtung zur Befreiung der Menschheit, wie er sagte. Ich dagegen war auf Benns Seite. Der antwortete dem dichtenden Klassenkämpfer, dass er eine Weltvernunft nicht zu entdecken vermöge. Er sagte, eine der glücklichsten Eigenschaften der Menschheit ist ihr schlechtes Gedächtnis, das höchstens ein, zwei Generationen zurückreicht. Daher ihr Optimismus, ihr ruchloser Optimismus, um ein Wort Nietzsches zu gebrauchen. Ja, und von diesem Vorwärtsoptimismus, von dieser Zukunftsbesessenheit ist auch heutzutage immer wieder die Rede. Mit denselben ideologischen Argumenten, so hielt er Becher entgegen, der beim klassenkämpferischen Zeitgeist untergehakt war, hätte auch Genghis Khan in China einrücken können. Alles zum Besten der Menschheit und so weiter. Nein, Weltvernunft in der Geschichte mochte Ben nicht entdecken. Zitat: Die Unteren wollen immer hoch, die Oberen nicht herunter. Schaurige Welt, kapitalistische Welt. Seit Ägypten den Weihrauchhandel monopolisierte und babylonische Bankiers die Geldgeschäfte begannen. Es war fatalistisch, aber es sprach mir aus der Seele. Damals, denn den Glauben an eine linke Utopie hatte ich verloren und jede noch so ferne Sympathie dafür angesichts der moralischen Bruchlandung der RAF-Mörder und hatte damit einen ersten Mosaikstein meiner heutigen Haltung gesetzt. Wir machen wieder Hippie-Musik, wieder mit Traffic. Hier kommt ihr Hit Hole in My Shoe.
I looked in the sky where an elephant's eye was looking at me from a bubblegum tree. And all that I knew was the hole in my shoe which was letting in water. Just wasn't real with 100 tin soldiers which stood at my shoulder. And all that I knew was the hole in my shoe which was letting in water.
Im Tipp, dem Berliner Stadtmagazin, stieß ich auf Jörg Fauser, den Trinker und wohl coolsten Krimi-Autor, der nebenbei ein begnadeter Essayist war. Er schrieb über die Antikommunisten Orwell und Huxley und schrieb Songs für Achim Reichel, etwa den hinreißenden Spieler. Der Katholik Graham Greene war ein Gott für ihn. Von den grünen Alternativen meinte er, dass sie die wehleidige Krätze seien, dass sie unkultiviert und egoistisch und dumm seien und dass man sie bekämpfen muss, wo es nur geht. Ja, und danach ging es für mich zum Stern. Und ich war noch relativ jung, ich hatte also Karriere gemacht. Natürlich war der Stern links, weil es einfach das herrschende Milieu war. Wir haben abgetrieben, war eine der berühmtesten Titelgeschichten. Rechts war uncool, absolut, in diesem Blatt. Allerdings war rechts manchmal auch extra cool. Ein paar Monate nach meinem Beginn dort stolperte die gesamte Hierarchie über die gefälschten Hitler-Tagebücher, die fasziniert vom Vorstand angekauft worden waren. Ja, und die Redaktion streikte und probte den Aufstand. Aber letztlich, wie nach jedem Aufstand, wurden nur die Pfründen neu verteilt. Ich liebte Außenseiter, offenbar, weil ich mich in ihnen spiegelte. Ich porträtierte einen Mann, der im Müll lebt. Ich stöberte den Dichter Robert Lowry in einer Irrenanstalt auf. Ich porträtierte den großen Trinker Charles Bukowski und den großen Junkie William Burroughs mit seiner Waffensammlung. Mit den Gib Gas, ich will Spaß 80er Jahre Tempo-Journalisten, die später eine Zeit lang Schlüsselpositionen in den Feuilleton besetzten, konnte ich überhaupt nichts anfangen. Ich fand sie zu überzeugungslos, zu oberflächenglatt, zu designverliebt. Ulf Poschardt gehört in die Meute. Stattdessen traf ich 20 Jahre nach dem Summer of Love in ungebrochener Nostalgie mit Allen Ginsberg und Marianne Faithfull und Keith Haring und Yellow Biafra in Kansas zusammen. Und wir ballerten alle, schwer bekifft, in die Prärie. 4 Jahre später der Spiegel. Einer der ersten Texte dort war gleichzeitig einer meiner letzten, und das ist erst für mich persönlich wichtig, die ich auf Schreibmaschine verfasste. Das war 1983. Ja, die Technologie veränderte alles. Die Ära der Computer setzte an. Und die neue Technik veränderte auch das Schreiben. Denn auf der Schreibmaschine musste man sich vorher im Kopf jeden Satz genau zurechtlegen. Das war eine enorme Ingenieursarbeit, wenn man so will, wenn man nicht dauernd mit Tippex herumfummeln wollte. Und an diesen sehr konzentrierten Text erinnere ich mich, weil ich ihn fast ohne jede Korrektur herunter und heraustippte. Es war ein Porträt über Edith Klever und Hans-Jürgen Silberberg, die Kleist Penthesilea auf die Bühne brachten, 2 Solitäre, ein Feuererlebnis, und ich schrieb über den Umgang mit den beiden und über das innere Erlebnis. Die Sätze waren fertig im Kopf, ich schrieb nur daraus ab. 2 Jahre später erlebte ich, nach dem Mauerfall 89, den endgültigen Zusammenbruch der linken Theorie, allgemeiner den Offenbarungseid eines Systems, das aus Lügen gezimmert war und einbrach wie eine morsche Theaterkulisse, da war ich wohl nach politischer Arithmetik rechts. Ein weiterer Mosaikstein zum Matussek von heute, den die Zeit so verwunderlich findet. Aber ich fuhr durchs Land und unterhielt mich mit den Opfern. Einquartiert war ich im Ostberliner Palasthotel und nannte mein Buch danach. Tatsächlich war das ein Kuddelmuddel aus Täter- und Opferbiografien, lauter Flickversuche, lauter Wendehälse, die es ja heute auch wieder gibt. Ich sage nur Ulf Poschardt. Das System der bösen alten, verbohrten Männer hatte unendliche Verheerungen, unendliches Leid angerichtet, vor allem durch die Lüge der Sprache. Es gab diese 2 Bereiche. In der Öffentlichkeit hielt man sich an die geforderten Sprachregelungen. In der Küche dagegen wurde Wahrheit geredet. Der Psychiater Maas, den ich damals traf, sprach vom Gefühlsstau, der entsteht, wenn eine politisch falsche Äußerung zur sozialen Ächtung, zu Berufsverbot und eventuell Gefängnis führt. Ja, Leute, und das gilt heute erneut. Mein Thema, ganz besonders damals zur Wendezeit, das Recht des Einzelnen auf Widerspruch. Und dass es heute besonders im Osten hochgehalten wird, kann nicht verwundern. Die dort haben den Schrecken eines verordneten Kollektivismus erlebt und die Zensur und die Gefängnisse für Widerständler. Und für die gilt, nie wieder dahin zurück. Und sie sind es, die heute das demokratische Bewusstsein wachhalten. Es ist doch einfach wahnsinnig, dass heute 71% der Menschen den Eindruck haben, sie dürften ihre wahre Meinung nicht mehr öffentlich sagen. Ist es nicht wahnsinnig, dass sich unsere Parteien zu einer Einheitspartei wie in der DDR zusammengeschlossen haben, um die größte Oppositionspartei im Land, gewählt von über 10 Millionen Wählern, aus dem politischen Gestaltungsprozess fernzuhalten? Und ist es nicht total übergeschnappt, wie unser Staatsschauspieler Fritze Merz aus dem Sauerland, eingebettet in eine komplett entkoppelte EU-Politkaste, die nur noch minimalen Respekt ihrer Wähler genießt, abgesehen von Meloni in Italien, wie er sich mit seinem Taurus in einen nuklearen Schlagabtausch mit Russland stürzen will und damit gleich uns alle, das deutsche Volk, mit? Im Moment erinnert es alles an die Kubrick-Farce, wie ich lernte, die Bombe zu lieben, wo der paranoide Brigadegeneral Jack Ripper den Atomkrieg auslösen will, weil er meint, die Russen wollten an die Lebenssäfte der Amerikaner. Gedreht hat Kubrick diese Satire kurz nach der Kuba-Krise, wo das Schreckensszenario gerade noch abgewendet wurde. Damals stationierten die Russen Raketen auf Kuba, weil die Amerikaner das Gleiche zuvor in der Türkei gemacht haben, in Grenznähe zu Russland. Damals gab es einen vernünftigen jungen Präsidenten namens Kennedy und auf der anderen Seite einen gesprächsbereiten Apparatschik namens Khrushchev. Ergebnis: Die Russen entfernten ihre Raketen von Kuba und die Amerikaner bauten die ihren in der Türkei ab. Nun haben die Ukrainer angeblich nach einjähriger Planung 4 Stützpunkte mit strategischen Bombern tief im russischen Hinterland gleichzeitig angegriffen. Kein Mensch glaubt, dass dies ohne Hilfe von amerikanischen und britischen Geheimdienststrategen gelingen konnte. Nun warten wir alle mit geduckten Köpfen auf die Reaktion der Russen und auf die erste Oreschnik-Rakete, auf das Tauruswerk im bayerischen Schrobenhausen. Doch interessanterweise, bisher scheinen die Russen unter dem besonnenen Putin eine Eskalation vermeiden zu wollen. Nicht auszudenken, sollte für die Zeit nach Putin ein russischer Hardliner in die Macht kommen. Wir tauchen noch einmal mit Traffic zurück in die Zeit, diesmal mit einem schon recht frühen Comeback von 1971. Wir hatten sich vorher aufgelöst, weil Stevie Winwood Blind Faith mit Clapton und Ginger Baker gründete. Wir spielen jetzt den Song The Low Spark of High Heeled Boys. Mit knappen 12 Minuten selbstverständlich jedes Zeitlimit sprengend. Aber die Radiostationen spielten den Song damals dennoch. Am Tenorsaxophon der wunderbare Chris Wood und Stevie Winwood, wie gewohnt, improvisiert an der Hammond-Orgel. Wunderbare Jazz-Rock, hier ist er. If you see something that looks like a star and it's shooting up out of the ground and your head is spinning from a loud guitar and you just can't escape from the sound, don't worry too much, it'll happen to you. Children once playing with toys, and the thing that you're hearing is only the sound of the low spark of high-heeled boys. The percent Aber zurück in die Zeiten der Wende und der deutschen Wiedervereinigung. Ich bin ja hier dabei, um Rechenschaft abzulegen, einen lückenlosen, wie bei einem Stasi-Verhör. Die für mich zweifellos wichtigste Begegnung war die im Osten mit einer jungen Slawistik-Studentin, die gerade aus der Moskauer Lomonossow-Universität zurückgekehrt war. Tja, da war ich weder links noch rechts, sondern einfach verliebt, machte ihr sofort einen Heiratsantrag und heiratete sie überfallartig, bevor sie groß nachdenken konnte. Das war Harassment alter Schwule. Ich legte ihr die Welt zu Füßen. Ja, mittlerweile sind wir 34 Jahre zusammen. Damals zog ich mit meiner Frau nach New York als Korrespondent, nur raus aus dem deutsch-deutschen Stammhassel. Unser Sohn wurde dort in New York geboren und er ist sehr stolz auf seinen amerikanischen Pass und wie sehr wir dieses Land liebten und immer noch lieben. Über die dort an den Unis bereits ausbrechende Political Correctness schrieb ich Anfang der 90er Jahre mit einer Verwunderung wie über Marsmenschen. Ein Junge in Cornell hatte beim Tanzen in der Mensa übermütig ein Mädchen geküsst, ohne sie zuvor förmlich um Erlaubnis zu fragen. Und er wurde wegen Sexual Harassment zu einer öffentlichen Selbstkritik in der Campus-Zeitung verdonnert, sowie einer 6-wöchigen Sexualtherapie. Damals wusste ich noch nicht, aber ahnte, dass dieser Wahn auch zu uns eines Tages herüberschwappen würde. Zurück in Deutschland schrieb ich ein Plädoyer für die traditionelle Familie und über Väter, die hungerstreikten. Ja, ich hatte sie im Hungerstreik gesehen, vor dem Kreuzberger Amtsgericht, weil sie nach der Scheidung von ihren Frauen erfolgreich gehindert wurden, mit ihren Kindern Umgang zu haben. Und ich wusste aus eigener Erfahrung, wie wichtig Väter für ihre Kinder, besonders ihre Söhne, sind. Tatsächlich war mein Vater, nachdem ich wieder bei Sinnen war, einer der wichtigsten und geliebtesten Menschen für mich und Ratgeber bis zu seinem Tod. Er war Vater. Ich schrieb ihm in meiner Novelle »Die Apokalypse nach Richard« einen Liebesbrief hinterher. Mein Titel »Die vaterlose Gesellschaft« war eine Polemik gegen den Feminismus. Ich zog mit meinem gleichnamigen Buch als Missionar der Männerbewegung, wie das die Stuttgarter Zeitung nannte, durch die Lande und bekam von der Zeitschrift Emma das Etikett Pascha des Monats. Allerdings hat Alice Schwarzer in mir mittlerweile einen Bündnisgenossen, wie sie sagte, sowohl was den Islamismus angeht wie den Krieg. Wir sind gegen beides. Anschließend ging es wieder raus, nach Rio, von wo ich aus über Lateinamerika berichtete, unter anderem über Kuba und die Dissidenten und Ortega und seine Sandinisten in Nicaragua. Aber beides vermochte meine Begeisterung für den Sozialismus ganz bestimmt nicht neu entzünden. Nach einer weiteren Auslandsstation in London kehrte ich zurück nach Deutschland, um das Kulturressort des Spiegel zu übernehmen. Und ich schrieb über Konservatives, über den mangelnden Patriotismus bei uns. Denn meine Auslandsaufenthalte hatten mir vor allem eines gezeigt, wie neurotisch wir Deutschen mit dem Selbstgefühl als Nation umgingen. Mein Buch »Wir Deutschen – Bindestrich, warum die anderen uns gern haben können« wurde zwar ein Bestseller und erhielt quer durch die Feuilletons glänzende Kritiken, nur die Spiegelkollegen kotzten ab. Heute würde es als völkisch im Giftschrank verschwinden. Wie sagte Peter Sloterdijk so richtig, keine Nation hat die moralische Verpflichtung zum Selbstmord. Wer hätte gedacht, dass es sich für manche auf diese Frage zuspitzen würde? Ich durfte zwar noch im Spiegel sympathisierend Abschied nehmen vom mittlerweile heilig gesprochenen Johannes Paul II., dem Löwen aus Polen, und seinen Nachfolger bejubeln, den deutschen Papst Benedikt den 16. Und ich schrieb ein neues und sehr persönliches Buch über meinen Glauben, das katholische Abenteuer, erschienen als Spiegel-Imprint. Das war damals dort noch erwünscht und es wurde ebenfalls wieder erwarten zum Bestseller. Und wieder kotzten die Spiegelkollegen ab. Ich verabschiedete mich vom Spiegel nach 26 Jahren und wechselte zur Welt. Im Grunde schon nach 14 Tagen erledigt war, weil ich in einem Kommentar zu einer Talkshow über Sexualerziehung an Schulen ein doch katholisches Familienbild verteidigt hatte. Meine kleine Internetglosse trug den lustigen Titel »Ich bin wohl homophob«, und das ist auch gut so. In Antwort auf Wovereits, ich bin schwul und das ist auch gut so. Ich hielt das für witzig. Doch der damalige, noch Vize-Chefredakteur Poschardt, der von weiteren Karriereschritten träumte, überhaupt nicht. Er animierte einzelne Redakteure zu Texten gegen mich, im eigenen Blatt. Ja, Shitburger Ulf Poschardt trat ihn schäumend in die Tonne. Eine Abmahnung kassierte jedenfalls. Rekord. Nach bereits 14 Tagen. Ja, und mit Merkels Flüchtlingspolitik, die ja von Springer mächtig unterstützt wurde, und der einhergehenden Welcome-Hysterie war ich nicht einverstanden. Ich berichtete sympathisierend über Pegida und schrieb an meinem Buch White Rabbit. Den Titel hatte ich der LSD-Hymne von Jefferson Airplane entlehnt, denn für mich war die ganze Notion irgendwie wie auf einem LSD-Trip. Ja, mir kommt es so vor, als ob bei den Deutschen etwas nicht stimmt im Gefühlshaushalt. Sie sind politisch gerne außer sich, wenn sie vernünftig sein sollten. Und sie sind absolut vernagelt, wenn ein wenig Verrücktheit, also Offenheit nach oben, Offenheit für den Glauben und Wunder am Platz wäre. Wie wäre es mit katholischer Menschenklugheit, wie sie von Thomas von Aquin gerade zur Flüchtlingskrise zu lernen wäre? Zitiere: Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit ist Grausamkeit. Aber Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit ist die Mutter der Auflösung. Ja, und mit der Auflösung haben die Deutschen im Dreißigjährigen Krieg bittere Erfahrungen gesammelt. Als dann das fürchterliche Bataclan-Massaker in Paris geschah, postete ich sarkastisch auf Facebook, nun wird frischer Wind in die Debatte kommen über mehrere Hunderttausende unregistrierter, junger, muslimischer Männer im Lande. Zitat Ende. Ich erntete dafür eine öffentliche Kündigungsdrohung. Kurz darauf wurde ich von Schittbürger Ulf Poschardt tatsächlich gefeuert. Ja, und dann feierte ich meinen 65. mit einem Identitären. Ich habe das schon erzählt, was Böhmermann derartig skandalisierte, dass es Morddrohungen gab. Aber wie gesagt, habe ich schon erwähnt. Kurz, ich hätte mir in den späten 60er Jahren nicht vorstellen können, dass die Linke eines Tages solche Ekelkreaturen ausbrüten würde wie Böhmermann. Ich hätte es aber gekonnt, wenn ich damals als Teenager nicht auf die Propaganda hereingefallen wäre, dass sie sich zum Beispiel bei den jungen Roten Garden in Maos China um eine fröhliche anti-autoritäre Jugendbewegung handelte, statt um eine staatlich gelenkte, blutige Säuberung, die aus lauter gnadenlosen, gehässigen Böhmermanns bestand. Tja, Freunde, also der Mainstream-Betrieb hat mich ausgewirkt, aber der schwächelt ohnehin und heute fühle ich mich journalistisch freier als je zuvor, beheimatet in einer echten Alternative, vor allem im Kontrafunk. Aber auch bei der Weltwoche, wo ich diese Woche in einem Porträt von Giorgia Meloni gleich im ersten Satz mein Coming-out als Rechter feiere, ja, feiern kann, feiern darf. Und ich finde, es ist höchste Zeit für eine Umwertung aller Werte, vor allem aber dieser der moralischen Zuschreibung der Linken als gut und der Rechten als böse. Es ist umgekehrt. Die Rechte nimmt die Wirklichkeit in den Blick und will das Land retten. Die Linke ist destruktiv, atheistisch sowieso, und die will unser Land niederreißen. Ja, außer Destruktion hat die Linke nichts zu bieten. Und da mir ein Hörer Rio Reiser nahegelegt hat, der mich als 16-Jähriger doch schwer befeuert hat, hier ein paar Takte aus seinem Hit Mach kaputt, was euch kaputt macht.
Radios laufen, Platten laufen, Filme laufen, TVs laufen, Reisen kaufen, Autos kaufen, Häuser kaufen, Filme kaufen, wofür? Mach kaputt, was euch kaputt macht.
Derzeit sitze ich an einem Reader über Chesterton, der sagte, Zitat, zu den Vorzügen der katholischen Kirche zählt, dass sie die einzige Sache ist, die einen von der erniedrigenden Sklaverei befreit, ein Kind seiner Zeit zu sein. Ja, das ist ein Satz, den auch der neue Papst unterschreiben würde. Tja, Leute, soweit mein neues und sehr altes Glaubensbekenntnis, denn es knüpft an meine katholische Kindheit an, wie in einer großen Heimkehr. Aber das alles sind schon Sachen, vor denen die Zeitredakteure und ihre Leser schreiend Reis ausnehmen würden. Kommen wir zu den Briefen. Malicius schreibt, lieber MM, es vergeht kein Freitagabend, an dem nicht an die selige Jugendzeit erinnert wird. Kurz nach 20 Uhr, meist in Gestalt von musikalischen Erinnerungen, besten Dank dafür. Dabei wird einem leider immer wieder bewusst, wie alt man dem Anschein nach geworden ist. Tja, der Anschein trügt, lieber. Jetzt hätte ich aber mal eine spezielle Frage, sozusagen an einen Altersgenossen und auch Stuttgart-Pionier. Woher kommt das eigentlich, dass mir immer, wenn von einer bestimmten wortreichen Heidi, gemeint ist hier wohl die linke Heidi Reicheneck, die Rede ist oder sie irgendwo zu sehen ist, ein Bild von Gudrun Enslin aufploppt? Dabei war die mutmaßlich nicht mal tätowiert. Woran mag das wohl liegen? Tja, und dann schickt er mir der gute Malicius einen NDR-Ausschnitt mit RAF-Terroristin Gudrun Enslin, die vom Sprachgestus her unglaublich heutig klingt. Weiter mit Malicius. Sind Sie da der richtige Ansprechpartner? Müsste man vielleicht einen Historiker bemühen oder einen Psychologen oder gar einen Psychiater? Kein Problem, ich bin privatversichert. Aber wie ich befürchte, wird es mein eigenes Problem bleiben. Aber schön, dass wir mal darüber geredet haben. Herzliche Grüße, Ihr Peter Malicius. Johannes Luig schreibt, lieber Matussek, ich kann, wie Sie, den Narzissten Poschardt nicht ausstehen. Aber was er hier bringt, finde ich echt stark. Er widmet seine Rede den Soldaten der IDF, der israelischen Defense Force. Und das in diesem linken Hexenkessel. Wer sich in der heutigen Zeit für die Juden ausspricht, steht auf meiner Seite. Nach den islamo-gauchistischen Krawallen in Frankreich am Wochenende und überhaupt weltweit zählt auch Ulfs Stimme. Bin gespannt, ob Sie dazu am Freitag etwas sagen werden. Liebe Grüße, Johannes Luig. Völlig richtig, lieber Luig. Natürlich werde ich dazu was sagen. Ich teile Ulfs Position zu Israel. Die Juden haben alles Recht, sich zu verteidigen und die Hamas endgültig auszuschalten, die eine ständige Bedrohung sind. Tja, und alles, was unser Ulf über die bräsigen Schildbürger sagt, stimmt wohl ebenfalls. Und das sage ich, ohne sein Buch gelesen zu haben. Trotzdem, er hat sich mir gegenüber wie ein Arschloch benommen. Sorry. Er hat mich gefeuert und zu Paria gemacht für Positionen, die er heute selber vertritt. Und das, weil er eben ein widerlicher Karrierist und Wendehals ist. Egal. Schluss damit. Joe Hoffmann aus Wien schreibt: Lieber Matosek, ich habe vor ein paar Tagen den neuen AfD-Menschenrechtssprecher Dr. Rainer Rothfuß interviewt und ihn auch um seine Stellung gebeten zu den Vorwürfen wie völkisches Menschenbild und so weiter und die Warnungen von kirchlicher Seite gegen seine Partei. Gestern habe ich das Video mit etwas Bauchweh online gestellt. Man will sich ja nicht mit den gesichert Rechtsextremisten zu sehr identifizieren. Lieber, das tun sie gar nicht. Sie fragen sehr klug und das Gespräch ist wirklich ein Lehrgespräch. Und wir sollten uns abgewöhnen, uns davor zu fürchten, als Rechtsextremist abgestempelt zu werden. Denn das ist Bullshit. Und das weiß auch jeder. Mittlerweile ist dieses gesichert Rechtsextrem eine Lachvokabel geworden. Allerdings muss ich da auch sagen, dann oft auch mit kirchlichen Konsequenzen, wenn es geschieht. Aber wie gesagt, wie oben erwähnt, habe ich überhaupt kein Problem mehr damit, mich als Rechter identifizieren zu lassen. Warum sollte ich das nicht machen? Die Gegenseite besorgt es ja für mich. Er nennt mich ja ohnehin den Rechten. Ja, und dann schickt er mir, der Joe Hoffmann aus Wien, ein sehr interessantes Video, in dem Rothfuß in aller Ruhe und Klugheit erklärt, warum er die evangelische Kirche verlassen hat, die ja nur noch eine Vorfeldorganisation der Grünen ist. Ich kann da nur sagen, weiter so. Lieber Joe Hoffmann, auch ich mach weiter. Wir machen das einfach nach der Devise, getrennt marschieren, vereinschlagen. Und überhaupt, das direkte Gespräch ist doch das Beste. Also Leute, liebe Freunde, nächsten Freitag können wir uns unterhalten, live in meiner Sendung. Wir können über alles reden. Über das beste Rockriff der Geschichte, über rechts oder links oder geradeaus, über Gott und die Welt. Die Telefonnummer erfahrt ihr durch eine Kachel auf der Kontaktfunkseite oder auf YouTube. Ich werde sie am Anfang der Sendung aber sicher nochmal bekannt geben. Also, wir hören uns live am nächsten Freitag. Ich freue mich auf euch, euer Matusek.